Im Zusammenhang mit seiner Himmelfahrt sagte Jesus seinen Jüngern Folgendes: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und dann zählt er auf, Jerusalem, Samarien und so weiter, bis an die Enden der Erde. Bis an die Enden der Erde. Die Jünger damals hatten keine Ahnung, wie weit sich die Welt erstreckt. Aber das, was sie wussten, das reichte schon, damit ihnen klar sein musste, dieser Auftrag ist unmöglich zu erfüllen. Ein ganz und gar unmöglicher Auftrag. Das Römische Reich war das bis dahin größte Imperium. Wie sollten sie das zu Fuß bereisen? Wie sollten sie diese Barrieren überwinden? Wie sollten sie versorgt werden, wenn sie es denn wagen wollten? Wie sollten sie die Sprachbarrieren überwinden? Es waren einfache Leute, Petrus, ein Fischer, er sprach Aramäisch. Vielleicht ein bisschen Griechisch, keine Ahnung, ob er es verstand. Johannes ja, aber viele seiner Jünger nein. Auch nicht Lateinisch. Aber Jesus sagte ihnen ja auch, es soll nicht in der Kraft der Jünger selbst geschehen, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Ein für uns immer noch sehr relevanter Satz. Denn Bau der Gemeinde geschieht nicht durch ausgeklügelte Programme, auch wenn es manchmal so scheinen könnte. Es gibt heute so viele Zeitschriften und Gemeindezeitschriften und Kongresse, Willow Creek und viele andere. Und da gibt es so kluge Menschen, die so vieles einem vorstellen. Und ich habe das immer mit teilweise ja Begeisterung gehört und erlebt, andererseits mit einer tiefen inneren Zwiegespaltenheit, weil doch die Vorstellung, man könnte sich zusammensetzen und ein Programm erarbeiten, dem, was ich aus der Bibel entnehme, so vollständig entgegensteht. Auf der anderen Seite hat Jesus uns natürlich auch nicht zur Planlosigkeit berufen. Der amerikanische Pastor Rick Warren hat mal in einem Buch geschrieben, Gott hat uns einen Verstand gegeben und wenn wir wissen, was werbestrategisch klug ist, dann ist es nicht angemessen, wenn wir diese Dinge dann nicht nutzen und für unsere Gemeinde so werben, dass es auch alle mitbekommen. Da hat er natürlich auch recht. Aber wenn wir in der Apostelgeschichte mal nachlesen, wie es bei den Aposteln war, und es gibt heute auch Bücher, wo man lesen kann, wie klug die vorgegangen sind, dann lesen wir an keiner Stelle, dass sie in unendlich langen Sitzungen und Beratungen das ausgearbeitet hätten, sondern dass auf Anregen des Heiligen Geistes manchmal auch nur einzelne Menschen auf einmal den entscheidenden Satz hatten, den entscheidenden Eindruck, der dann von der Gemeinde bestätigt und unter Handauflegung dann umgesetzt wurde, ne, von den Menschen, die Gott dazu berufen hatte. So geschah die Mission, auf Anregen des Geistes und in seiner Kraft. Manchmal auch dadurch, dass einfach der Gemeinde Dinge widerfuhren, die unangenehm waren. Verfolgung in Jerusalem. Jesus hat das seinen Jüngern ja gesagt, ne? Ihr werdet gehasst werden. Und dann zerstreut sich die Gemeinde, aber gerade dadurch wächst sie und vermehrt sich. In der ganzen Region, die Jesus genannt hatte, und immer weiter. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Jünger sollen nicht das Werk des Heiligen Geistes tun. Sie sollen nur Zeugen sein. Das ist ein wichtiger Satz, deswegen wiederhole ich ihn noch einmal. Sie sollen nicht das Werk des Heiligen Geistes tun. Oft gelingt Mission deswegen nicht, weil wir nicht das tun, was wir tun sollen, stattdessen aber das tun, was nur der Heilige Geist tun kann und tun will. Und deswegen ist es gut, aus zwei Gründen gut, dass Jesus zum Vater gegangen ist. Für die Jünger selbst ist es gut, weil, wie er sagt, der Beistand kommt, der Heilige Geist, den er senden will vom Vater. Also für die Jünger selbst, als Lehrer und Tröster, und Ermutiger und Beistand kommt der Heilige Geist. Aber auch für den Auftrag ist es notwendig, weil der Geist die eigentliche Kraft ist zur Erfüllung des Auftrags. Was sagt Jesus? Ich lese es noch einmal aus Johannes 16. Wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Hier ist irgendjemand mit einer Funkanlage zugange und das schlägt hier rein. Ich kann das nicht ändern. Müsst ihr einfach ignorieren. Der Mensch kann das. Man kann gerichtet hören und das andere ausblenden. Also, das Werk des Heiligen Geistes, was nur er tun kann und will. Was sagt Jesus? Er sagt, der Geist wird die Welt überführen. Oder er wird ihnen die Augen öffnen. Wisst ihr, wie oft sind wir damit beschäftigt, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir Menschen überzeugen können? Ist das so? In Gesprächen? Da kommen so viele Gegenargumente und so viele Gründe und was die Leute ins Feld führen. Und immer ist man, ich entdecke mich dabei, nicht? Man ist immer irgendwie in Gedanken damit beschäftigt, wie man darauf reagiert und wie man argumentiert. So seht ihr, Jesus hat uns das nicht aufgetragen. Ihr sollt meine Zeugen sein, sagt er. Was tut denn ein Zeuge? Erklärt ein Zeuge dem Richter, wie die Dinge sind? Das ist nicht Aufgabe des Zeugen. Der Zeuge soll vor Gericht nur das sagen, was er weiß, was er gesehen hat, mehr nicht. Deswegen habe ich gesagt, es gelingt oft die Mission nicht, weil wir nicht tun, was wir tun sollen. Wir sollen nur bezeugen, was wir von Christus wissen, vielleicht auch erfahren haben. Mehr nicht. Und wir sollen das genau tun. Wir müssen nichts hinzudichten, was dann vielleicht irgendwie Menschen überzeugen könnte. Ein Zeuge ist dazu gerufen, nur das zu bezeugen, was er wirklich weiß und gesehen hat. Nicht, was er sich zusammenreimt. Das wäre ein schlechter Zeuge. Es ist ein sehr schlichtes Zeugnis, was wir weiterzugeben haben an die Welt, was aufgeschrieben ist von Jesus. Der Geist wird dann tun, wozu er gesandt ist, nämlich die Menschen innerlich zu überführen und ihnen die Augen zu öffnen. Wir haben das nicht in der Hand. Es ist nicht unsere Aufgabe, diesen oder jenen Menschen zu überzeugen mit Argumenten und so weiter, was ich allerdings auch oft tue, muss ich sagen. Vielleicht wird es deswegen manchmal so schräg. Es ist Aufgabe des Heiligen Geistes, dies zu tun, dass Menschen inne werden, was die Wahrheit Gottes ist. Wir können das nicht. Aber wir sollen und wir dürfen erwarten, dass der Geist Gottes es tun wird. Jesus sagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, da wo wir das schlichte Zeugnis des Glaubens weitergeben, sollen und dürfen wir erwarten, dass Gottes Geist seine Aufgabe erfüllt. Und wenn er das nicht tut, aus welchen Gründen auch immer, die wir nicht zu beurteilen haben, dann ist das so. Was sagt Jesus über das Werk des Heiligen Geistes? Er wird die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und über die Sünde sagt Jesus, dass sie nicht an mich glauben. Es ist ja interessant, dass Jesus hier nicht mit einem moralischen Pamphlet kommt, was der Heilige Geist alles die Augen öffnen wird über welche Sünden und was Menschen alles falsch machen. Das ist immer unser Programm, nicht? Wir sehen das bei uns selber weniger, bei anderen sehr deutlich, wo sie ihre Sünden haben und dann sagen wir ihnen das und wollen sie korrigieren, was im Eigentlichen nicht unsere Aufgabe, sondern die des Heiligen Geistes ist, wobei in der Gemeinde auch eine Geistesgabe genannt ist, der Ermahnung. Aber es ist sehr vorsichtig zu sein, wo der Heilige Geist ermahnt, da geschieht das ganz anders als meistens unter Menschen. Also hier wird kein Sündenkatalog genannt, sondern das Entscheidende und Eigentliche, dass sie nicht an mich glauben, sagt Jesus. Wenn wir aber Jesus bezeugen, wer er ist, ganz schlicht, was die Bibel sagt, wer er ist, was er getan hat und was wir von ihm empfangen haben, dann wird der Geist den Menschen die Augen dafür öffnen, dass es doch nun sehr unrichtig wäre, diesen Jesus zu verwerfen oder ihn für unbedeutend zu halten. Versteht ihr? Diesen Schritt, dass ein Mensch die Augen geöffnet bekommt und inne wird, wenn das wahr ist, was hier der Zeuge bezeugt über diesen Jesus, dann muss ich an ihn glauben. Dann kann ich nicht neutral bleiben oder ihn ablehnen. Das wäre Verrat, das wäre Schuld gegenüber Gott, der sich so tief herabgeneigt hat. Die Gerechtigkeit nennt Jesus. Er wird die Augen öffnen über die Gerechtigkeit. Das ist nun ein merkwürdiger Satz, dass Jesus sagt über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Was ist daran gerecht, dass sie Jesus nun nicht mehr sehen, weswegen sie ja auch traurig sind? Nicht? Jesus sagt, ich habe das zu euch geredet und jetzt ist euer Herz voll Traurigkeit, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Also die Jünger waren natürlich der Meinung, es wäre besser, wenn Jesus bliebe. Aber Jesus sagt, nein, es ist besser, wenn ich gehe und stattdessen der Heilige Geist kommt. So ein Gemeindepfarrer ist ja ein sehr kleines Licht im Vergleich zu Jesus. Und trotzdem hat die Gemeinde auch immer das Gefühl, ich merke das immer wieder, dass sie meint, es wäre unbedingt wichtig, dass der Pfarrer bleibt. Nun habe ich auch nicht vor zu gehen. Vorweg, will euch nicht erschrecken. Ich will nur mal sagen, diese Haltung, so menschlich verständlich sie ist, das ist nicht gut. Weil das Werk des Gemeindeaufbaus hängt nicht am Pfarrer, sondern am Heiligen Geist. Also es wäre vielleicht sogar sehr viel besser, wenn der Pfarrer ginge und dafür der Heilige Geist viel mehr Raum nehmen könnte. Dann würde Gemeindeaufbau geschehen. Innerlich, nach innen hin, im Wachstum, im Glauben, dass man fest wird, in der Liebe zueinander, aber auch nach außen hin, dass Menschen hinzufinden, durch die Kraft des Heiligen Geistes, nicht durch den Pfarrer. Und der Heilige Geist wirkt und spricht dann aus den Mündern sehr vieler. Da kommen wir noch hin vielleicht, bestimmt. Weil ja vor dem Gottesdienst jetzt auch immer gebetet wird von einer kleinen Gruppe von Menschen, die das verinnerlicht haben, dass wir ohne ihn nichts tun können. Und darum bitten, dass der Heilige Geist sein Werk tut, und wir stellen uns zur Verfügung, einfach unser Werk zu tun. Wenn man zum Beispiel hier den Wochenspruch vorstellt oder vielleicht auch in der Gebetsgemeinschaft dann ein Gebet spricht und sich damit kundtut und in gewisser Hinsicht auch ein Zeuge ist, dann kann der Heilige Geist wirken. Nun also noch einmal zurück. Was ist daran gerecht, dass Jesus zum Vater geht und die Jünger ihn nicht mehr sehen? Es ist deswegen Gerechtigkeit, weil die Menschen, wir alle, auch die Jünger Jesu, nicht vor Gott gerecht sind. Und Jesus geht aber zum Vater und ist dort der Fürsprecher und Anwalt. Er vertritt uns vor Gott. Durch ihn, sagt der Apostel im Hebräerbrief, haben wir Zugang zum Thron der Gnade, durch Christus, ne? Der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Und deswegen ist das unsere Gerechtigkeit, dass wir wissen, er ist zum Vater gegangen und tritt dort für uns ein und ist für uns die geöffnete Tür zum Thronsaal Gottes. Und wenn wir das bezeugen, dass wir durch Jesus zum Vater kommen, dann wird der Heilige Geist Menschen innerlich berühren und ihnen klar machen, wie fern sie von Gott sind. Wir brauchen nur bezeugen, welches kindliches Verhältnis wir zu Gott als unserem Vater haben durch Jesus, damit Menschen merken, dass sie es nicht haben und dass in ihnen der Wunsch wächst, es zu bekommen. Und drittens, er öffnet die Augen über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Fürst dieser Welt, der Satan, der große Durcheinanderbringer, der Anstifter so vielen Elends, der überall auch seine Werke hat. Wir waren ja jetzt in Wien gewesen, dann haben wir uns vieles angeschaut. Das Erste, was mich wieder innerlich betrübt hat, ist, man guckt sich diese Schlösser an, Schönbrunn. Wisst ihr, was man da überall sieht? Überall irgendwelche mythischen Figuren, griechische Götterfiguren, Neptunbrunnen. Ich frage mich, wieso muss ein Christ zu Ehren Neptuns einen Brunnen errichten? Und dann irgendwelche Teufelsfratzen und Zeug, was man da alles sieht. Und merkwürdig, merkwürdig. Ein Europa, was nach außen hin sich christlich nennt und schmückt und im Inneren tief im Götzendienst verstrickt ist und verfault eigentlich. Ne? Und dann haben wir das Sissi-Museum besucht und merken, diese junge Frau wird da heiratet und kommt dann in diesen ganzen Hofzeremonie hinein. Todunglücklich. Wir haben dann noch Sissi-Film geschaut, eine neuere Verfilmung, 3 Teile von 6. Da ist vieles historisch verarbeitet. Wisst ihr, wie gottlos das alles war? So entsetzlich. Ich meine, diese Ehe von Sissi ist nicht arrangiert gewesen, aber viele sind ja auch arrangiert worden, nicht? Und dann so weit weg von dem, was die Bibel offenbart, was Gott geschenkt hat, zum Beispiel in der Ehe, in dem Verhältnis von Mann und Frau, alles zerstört. Richtig zerstört. Teuflisch ist das. Und dann wird dieser jungen Frau gesagt, ja, du heiratest jetzt den Kaiser und das Entscheidende ist, dass du einen Thronfolger zur Welt bringst. Um Romantik geht es hier nicht. Das wird gleich mal so gesagt. Na, Gott geht es schon darum, dass eine Frau auch etwas dabei empfinden kann und Freude hat, vielleicht einen Thronfolger zu zeugen, wenn Gott ihn schenkt. Nö, das spielt keine Rolle. Das ist doch dämonisch, oder? Ich verstehe das überhaupt gar nicht, wie Leute sagen können, wir glauben nicht an die Existenz des Teufels. Der zeigt überall seine Fratze, nicht? Aber die Menschen gehen durch die Schlösser und staunen. Oh, was für eine Herrlichkeit. Ja, klar, ich auch. Ich habe ja auch Fotos in den Status gestellt. Nicht? Aber eigentlich ist das zutiefst gottlos und verrottet alles. Und was Jesus gepredigt hat, die Schlichtheit des Evangeliums, das hat die wenigsten interessiert. Aber dafür die Augen zu öffnen, ist Werk des Heiligen Geistes. Ich bezeuge das jetzt. Ich sage euch, was ich empfinde, nicht? Weil Gottes Wort in mir ist. Und ich sage, das kann doch alles nicht wahr sein. Das ist doch nicht christlich. Das ist doch fürchterlich. Und wisst ihr was? Ich wundere mich dann nicht, dass diese Kaiserin Zeit ihres Lebens in schweren Depressionen war und eigentlich den Tod herbei wünschte. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, sagt die Bibel. Wo so ein gottloses Leben inszeniert wird, auch in der Kirche, da ist Gottes Fluch und nicht sein Segen. Und da müssen Menschen in der Finsternis sein, wie wir im Konfirmationsspruch ja gehört haben, der Weg der Gerechten glänzt, wie vom Morgenlicht an, wenn die Sonne aufgeht, bis zum vollen Tag. Aber der Weg der Gottlosen ist Finsternis und Verderben. Man kann es überall greifen. Da gehen Menschen innerlich kaputt. Und doch wollen sie sich nicht bekehren. Wisst ihr, was das Werk des Heiligen Geistes dafür die Augen zu öffnen? Und Jesus sagt, über das Gericht wird er die Augen öffnen, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wenn wir das bezeugen, dass Gott ein Urteil gesprochen hat über diese Welt und dieses Urteil heißt, ihr könnt nicht bestehen vor meinem heiligen Angesicht. Und wenn wir bezeugen, dass Christus dieses Gericht Gottes getragen hat am Kreuz, sei Gottes Fluch über die Sünde dieser Welt. Und wenn wir bezeugen, dass wir frei sind, wenn wir zu Christus gehören, weil er uns vertritt und weil er den Fluch Gottes für uns getragen hat und Segen hineinbringt und das für uns nicht mehr gilt, Verderben und Finsternis, weil der Satan gerichtet ist, dann wird, wenn wir es schlicht bezeugen, der Heilige Geist Menschen die Augen dafür öffnen, wie allgegenwärtig tatsächlich die Werke der Finsternis sind in dieser Welt und eine Sehnsucht eröffnen, aus diesem Machtbereich hinauszutreten in das Licht Gottes. Das kann ich nicht herbeireden. Das kann ich nicht argumentativ in Menschenherzen hinein. Das muss der Heilige Geist tun. Aber ich habe es zu bezeugen. Und zwar unabhängig davon, wie lächerlich das vielen Menschen erscheinen wird. Wisst ihr, wie ich mich manchmal frage, wenn ich die Predigten ins Internet stelle, manchmal rufen Leute an oder so, die von sonst wo, und die hören die Predigten. Denke ich, um Himmels Willen, was die da hören. Was denken die manchmal von mir? Ha? Dann sagen manche, das ist ja mittelalterlich, wie kann man denn so denken im 21. Jahrhundert? Ich stelle es aber trotzdem rein. Ich habe nur ein Zeuge zu sein, dessen, was die Bibel sagt. Ob Menschen das dann lächerlich finden und vor die Hunde gehen oder ob sie sich innerlich berühren lassen und umkehren, weil der Geist sie dazu treibt, das ist nicht meine Aufgabe. Ich habe das nur zu bezeugen, egal was am Ende dabei herauskommt. Und zuletzt, der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen, sagt Jesus. Er wird mich verherrlichen. Und dann geht man in den Stephansdom oder in andere große Kirchen und Kathedralen und was sieht man da? Eine Heerscharen von Heiligen, wo die Kerzen brennen und Maria wird verherrlicht. Ich vermute da nicht den Heiligen Geist. Ich vermute da andere Geister. Und die Päpste ließen sich verherrlichen und in riesengroßen Gemälden darstellen und man musste ihnen zu Füßen fallen und den Ring küssen. Menschen im Humanismus auch, der Mensch wird verherrlicht, nicht? Und seine Geisteskraft. Und dann nimmt man Literaten und die schönen Künste, um den Menschen zu verherrlichen. Ach, was waren das alles für Gestalten? Guckt euch mal das an, die Dichter und Denker des Humanismus. Also zweifelsohne, intellektuell ganz weit oben. Aber in ihrer Seele waren die meisten so arm. Man kann das greifen, man kann das sehen. Braucht nur mal die Lebensbilder lesen von vielen dieser großen Leute in der Finsternis. Der Heilige Geist verherrlicht nicht den Menschen, wie der Mensch das gerne hätte. Auch nicht Maria. Und der Heilige Geist verherrlicht auch nicht sich selbst. Ich sage das mal mit einem kritischen Anmerkung zur Pfingstbewegung. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Jesus allein, weil Jesus der Gott ist, der sich erniedrigte, um diesen Weg zu gehen, sich ins Angesicht spucken und schlagen zu lassen von Menschen, die seiner nicht wert waren, um uns zu erlösen. Das ist wirklich unfassbar, das ist groß. Und dann ist er gestorben und auferstanden, uns zu erlösen. Deswegen verdient er die Verherrlichung und der Heilige Geist wird Jesus verherrlichen und sonst nichts. Der Islam übrigens sagt, der verheißene Beistand, der da kommt, sei Mohammed gewesen. Da brauchen wir nicht mehr viel zu sagen, nicht? Und Mohammed hat übrigens nicht Jesus verherrlicht, sondern geleugnet, dass Jesus Gott ist. Und der Papst zum Beispiel lässt sich nennen Stellvertreter Gottes auf Erden. Ja, ihr lacht, aber das ist ja bitter, nicht? Das ist ja eine bittere Wahrheit. Muss man da noch etwas zu sagen, dass er diesen Titel trägt? Manche sagen, ja, dieser Papst ist vielleicht gut, oder ich habe auch von Ratzinger gelesen, ne, dass der hat natürlich ein tolles Jesusbuch geschrieben. Aber wenn er wirklich ein vom Geist Gottes tief inspirierter Mensch wäre, der umkehrt, hätte er dieses aus der Papstkrone rausgekratzt. Also ich könnte diesen Titel nicht tragen mit der Krone. Ne? Ich bin Stellvertreter Gottes auf Erden, oder was? Brückenbauer, Pontifex Maximus. Klingt irgendwie wie eine Klebstofftube, irgendwie so Pontifex Maximus, größte Klebstofftube der Welt oder was. Das heißt oberster Brückenbauer. Brückenbauer zu Gott hin. Die Bibel sagt, Jesus ist unser Brückenbauer. Er ist die Brücke zu Gott, der Weg zu Gott. Der Papst sagt, ich bin das Brückenbauer, Stellvertreter Gottes auf Erden. Ich könnte diese Krone gar nicht tragen, ohne ständig das Gefühl zu haben, Gott permanent ins Angesicht zu beleidigen. Das müsste da ausradiert werden. Genug von diesen schlimmen Dingen. Ich sollte eigentlich ja nur ein Zeuge Christi sein. Hab mich schon wieder verplappert jetzt hier. Lest das noch einmal im Neuen Testament und eignet euch diese Worte und Wahrheiten an, damit ihr sie sagen könnt, denn das ist Auftrag eines Zeugen, das zu sagen, was uns gesagt und anvertraut ist und was ihr selbst erlebt und erfahren habt aus Gottes Güte. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes Bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.